Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute mit einer runden Zahl 5015, die Mirko-Show, wie sie so intern auch irgendwie heißt. Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend. Und wie die werte Hörerschaft schon gehört hat, am anderen Ende der Leitung befindet sich der Martin.
Genau.
Also, grüezi Tobi. Grüß Gott. So ganz weit in den Süden gehe ich noch nicht. Ich bin noch kurz vor der Grenze und da sagt man halt noch Grüß Gott.
Das kann man machen. Gibt's bei uns an der Schweiz auch. Also von dem
Ach, das her. Sagt man dort auch.
Ja, wir sind vielfältig und multisprachorientiert.
Multilingual.
Jetzt, genau, ich wollte nicht so viel Fremdwörter.
Jetzt habe ich mal ein Wort gelernt und jetzt muss ich das gleich wieder anwenden. Weißt doch, wie es ist. Klugscheißer. Modus ist heute wieder auf eingeschaltet.
Hast du gut gemacht. Kriegst einen Aufkleber.
Einen Aufkleber?
Gab's das bei euch nicht?
Von Apple oder was?
Nee, den gibt's für teuer Geld. Für ein bisschen Elektro. Jetzt hätte ich fast gesagt Elektroschrott. Für ein bisschen Elektroware.
Ich auch jedes Mal, wenn ich so einen Aufkleber kaufe, ist irgend so ein beschissenes Elektroteil dabei. Das stapelt sich bei mir schon. Dabei will ich doch nur den Aufkleber haben.
Ja, diese Abfallwirtschaft heutzutage, das ist unglaublich schlimm mit dem Ganzen. Aber ja, Aufkleber meinte ich deshalb bei uns in der ersten und zweiten Klasse. Bevor es Noten gab, hat man so Aufkleber bekommen. Für einigermaßen gute Note gab es ein Stempelchen und wenn es ganz gut war, gab es einen Kleber ins Heftchen.
Okay, bei uns gab es nur Stempel.
Nur Stempel?
Ja.
Kann man machen. Er ist abgestempelt.
Ja.
Ich habe kurz angedeutet bei der Einleitung, dass es heute die Mirko-Show wird. Das liegt daran, Tobi, weil der Mirko ganz fleißig kommentiert hat. Das ist ja richtig vorbildhaft.
Ja, auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass nur er so viel kommentiert hat. Wenn jetzt jeder Hörer so viel kommentieren würde wie der Mirko, hätten wir echt Probleme.
Also 11 Kommentare.
Ja, genau. Das hochgerechnet auf die Hörer, das könnte ein Problem geben. Also da müssten wir den Zyklus zwischen den Sendungen noch verlängern, damit wir mit den Kommentaren nachkommen.
Gut, dann würden wir nicht mehr ganz auf jeden Einzelnen angehen. Ich glaube, auch auf alle gehen wir auch hier in der Sendung nicht ein, weil das einiges davon habe ich zumindest schon in Textform kommentiert. Aber es gibt den einen oder anderen und da gehe ich jetzt gleich auf die neuen Eingabegeräte ein. Die sind ja kurz nach unserer Sendung, Tobi, lanciert worden seitens Apple. Und da möchtest du ja noch ein bisschen was dazu sagen.
Naja, was heißt ein bisschen was? Ich könnte darüber jetzt lange philosophieren und meine Statements dazu abgeben, die sich in der Zwischenzeit auch etwas korrigiert haben in vielerlei Hinsicht, weil ich hatte ja letzte Woche schon im Apfelklatsch darüber gesprochen und da hat sich das so ein bisschen, sagen wir mal, wieder etwas glatt gezogen, meine Meinung. Die Hauptmeinung, das fangen wir mal mit der Maus an. Die ist ja sehr,
die Magic Mouse 2,
die wurde ja sehr stark durchs Netz getrieben in schärfster Weise und sehr negativ kritisiert, was ich jetzt im Nachhinein und was ich auch auf den ersten Blick jetzt auch nicht sehe, dass der Nachteil daran liegt, dass der Ladeport unterhalb der Maus ist, weil der Ladevorgang dauert 2 Minuten für 9 Stunden Arbeitszeit. Und dadurch sehe ich absolut kein Problem. Und normalerweise müsste man jetzt schon einen Punkt machen und alle anderen Gegenargumente würden gar nicht mehr greifen, weil es ist überflüssig, sich darüber aufzuregen, dass der Ladeport auf der Unterseite sitzt. Man hätte ihn natürlich am vorderen Teil der Maus irgendwo unterbringen können. Dann hätte man aber das Design zerstört. Das heißt, man müsste ein komplett neues Design aufsetzen. Man könnte dieses etablierte, vorhandene Design nicht mehr weiterführen. Hätte man ihn seitlich gesetzt, würde er wahrscheinlich von der Haptik stören. Man würde immer wieder an diesen Punkt rumfummeln.
Und würde sich entweder nerven oder erfreuen.
Und man könnte genauso wenig damit arbeiten, weil es ist, denke ich mal, ziemlich unpraktisch, wenn ein Mauskabel an der Seite sitzt. Also der einzige Punkt, um mit der Maus weiterhin arbeiten zu können, wäre gewesen, man hätte ihn auf die Kopfseite gesetzt.
Oder die Induktionladung.
Ja, hättest du auch nicht mitarbeiten können. Dann müsstest du ein riesen Mauspad haben, was Induktion hat und was auch flache ist.
Kriegst du immer wieder mal Stromstoß, dann schläfst du wenigstens nicht ein.
Also, bei einer Ladezeit von 2 Minuten ist diese Diskussion meiner Meinung nach völlig überflüssig.
Für 9 Stunden. Ja. Lädt sich das noch mehr auf, wenn du es mehrere Minuten dranhängst, oder sind 9 Stunden Maximum?
Ich glaube, wenn man es noch ein bisschen länger aufhält, hält die bis zum bis zu 3 Monate war, glaube ich, angegeben, was natürlich immer nach Intensität von der Nutzung abhängt. Mhm. Also, wie gesagt, die Maus ist eine konsequente Weiterentwicklung. Wer jetzt bereits eine Magic Mouse 1 hat oder die normale Magic Mouse in Anführungsstrichen, dem würde ich kein Update empfehlen, weil sich technisch ja nichts verändert hat. Abgesehen davon, dass jetzt der Akku fest verbaut ist und dass man das Ding halt über ein Lightning-Kabel lädt und dass die erste Kopplung mit dem Mac über dieses Lightning-Kabel funktioniert. Und dann hat man sofort das Ding via Bluetooth konnektiert. Man kann dann sofort arbeiten. Der Connect-Vorgang ist sehr fix. Ich habe es selbst ausprobiert. Ich bin extra nach Hannover in den Apple Store gefahren, habe mir das Zeugs da alles angeschaut. Und
wie hast du viel Freizeit?
Ja, alles für den Club, oder wie war das? Alles für den, genau. Alles für Apple. Und muss sagen, das ist alles sehr, sehr zügig. Die Verbindungsvorgänge sind schneller, als wenn ich das über den herkömmlichen Bluetooth-Verbindungsmodus mache, mehr oder weniger. Also ich bin von der Maus, ist jetzt kein Must-Have, wer eine alte Maus hat, soll die weiterverwenden, ist jetzt nicht unbedingt umstiegspflichtig.
Bin mal gespannt, wie das in der Langzeitwirkung ist, weil wenn da ja der Akku kaputt ist, dann ist die Maus weg, oder?
Dann
kann Apple das tauschen?
Das weiß ich nicht, ob Apple kann das bestimmt, sag ich mal. Die kann man ja auch aufmachen. Auf irgendeine Art und Weise gibt es da ja Tricks und Möglichkeiten, das Ding aufzubekommen. Aber ich sag mal, die Lebenszyklen einer Maus, eines Eingabegerätes, ich weiß nicht, ob die so lange sind, keine Ahnung. Wie lange der Akku hält oder wie viel Ladezyklen er verträgt, bis er das zeitliche segnet, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Das werden wir dann sicherlich mal im Jahr oder so dann feststellen, wenn dann die ersten eventuell schon.
Aber aufgrund dessen, dass man ja sehr lange damit arbeiten kann, er wird ja auch nicht so viele Ladezyklen drauf haben wie so ein MacBook zum Beispiel. Weil ein MacBook hält ja nur ein paar Stunden und das Ding soll ja Wochen halten, wenn es vollgeladen ist.
Dann gab es ja noch weiteres Neues, das Keyboard zum
Beispiel. Ja, das ist das zweitwenigste vom Grad des Interessanten, sage ich jetzt mal. Weil das Produkt haben sie auch nicht großartig verändert. Viele haben ja darüber schwadroniert, mehr oder weniger, dass es diese komplette Butterfly-Technologie bekommen hat, wie das MacBook. Das ist nicht der Fall. Die Technologie wurde weiterentwickelt, aber wir haben nicht die richtige identische Butterfly-Technologie. Also das ist ein Gerücht, was sich nicht bestätigt hat.
Ja. Ui.
Das stimmt ja so nicht. Und ich habe auch extra nochmal im Store nachgefragt, sicherheitshalber. Und die haben gesagt, nein, die ist etwas weiterentwickelt worden. Der Anschlag ist so etwas kürzer, etwas härter. Aber es befindet sich nicht die richtige, echte, identische Technologie wie im MacBook drin.
Schade. Und es hat auch keine Hintergrundbeleuchtung. Richtig. Das ist das, was mich am meisten...
Du kannst doch davon ausgehen, wenn da die komplette Butterfly-Technologie verbaut wäre, dann hätten sie es auch viel extremer beworben. Weil auf der Homepage findet man da keine dedizierten Hinweise zu.
Nicht allzu groß, genau. Technische Zeichnung davon, aber nicht allzu viele Sätze darum.
Genau. Also der Anschlag ist wesentlich härter und kürzer. Muss man sich dran gewöhnen. Innerhalb von 5 Minuten hands-on konnte man das nicht, ganz klar. Mhm. Die Tastatur ist etwas kleiner geworden im oberen Bereich. Das ist komplett weggefallen. Dort, wo die Batterien drinnen sitzen, in der alten, das ist komplett weg. Dafür sind die Funktionstasten etwas größer geworden. Sie haben die gleiche Größe der klassischen Tasten auf dem Gerät. Es sieht jetzt ein bisschen homogener aus vom Erscheinungsbild. Und im rechten Bereich, dort wo die Cursor-Tasten sind, die Links- und Rechts-Tasten haben die gleiche Größe wie die normalen Tasten. Nur die Rauf- und Runter-Tasten sind halt unterteilt. Und das finde ich ein bisschen negativ, ergonomisch gesehen, weil der Cursor-Punkt oder der kleine Cursor-Block in der jetzigen Tastatur ist ja immer so ein Anhalte, so ein Orientierungspunkt.
Zum blind dahin navigieren.
Richtig, genau. Und ich weiß nicht, wie schnell man sich dran gewöhnt. Keine Ahnung. Ich werde mir jetzt in naher Zukunft keine neue Tastatur zulegen. Deswegen kann ich es nicht sagen. Ich werde bei der älteren im Moment noch bleiben, solange sie noch funktioniert. Ja, auch diese Tastatur kann man aufladen über einen Lightning-Port. Der befindet sich nicht auf der Unterseite, sondern auf der mittigen Stirnseite der Tastatur. Man kann sie entweder aufladen und gleichzeitig auch als über das Kabel betreiben. Und ist auch gar kein schlechtes Argument, weil es gibt einige Firmen, gerade im sicherheitstechnischen Bereich, wo Bluetooth verboten ist.
Nicht erlaubt und ist.
Somit genau. Kann man das mit dem Kabel halt komplett ausschließen, dass das Ding über Bluetooth läuft.
Als nächstes wird das Lightning-Kabel gehackt.
Ja, übrigens, die Lightning-Kabel sind bei diesen doch sehr selbstbewussten Preisen mit im Lieferumfang enthalten. Yippie-yay.
Was? Ja. Apple, spinnst du? Ja, ja. Ihr geht ja pleite, das könnt ihr nicht machen.
Wer hätte das gedacht? Und die Bauform hat sich auch ein bisschen geändert. Man hat jetzt keinen Hohlraum mehr zwischen Tastatur und der Auflagefläche. Es ist jetzt eine komplette Keilform. Logischerweise, weil da auch der komplette Akku unter der Tastatur hängt. Und ist vom Winkel etwas flacher geworden. Mhm. Minimal, aber etwas flacher. Ich sehe in der Tastatur jetzt auch nicht unbedingt, dass man sich jetzt kaufen muss, wer jetzt eine alte Tastatur hat oder eine normale Tastatur hat, sehe ich jetzt keinen Faktor. Hätte das Ding eine Hintergrundbeleuchtung, hätte ich gesagt, jawohl, kaufe ich sofort. Das wäre mein No-Brainer-Faktor gewesen, ne? Und der Preis ist auch sehr, wie gesagt, wie ich schon sagte, sehr selbstbewusst. 119,90 €. Ja, ist schon ordentlich, ne?
Vor allem ohne die Beleuchtung, genau.
Ist ohne das, die Beleuchtung, ja.
Das ist schon. Was er noch, oder Entschuldigung, Trackpad ist ja dann noch was.
Trackpad, das ist ja auch ein sehr, sehr polarisierendes Produkt im Moment bezüglich des Preises. Ja.
Apple und die Preise, genau.
Das hat sich ja grundlegend verändert. Gleiche Formfaktor wie das Keyboard von der Keilform her. Und ist auch auf einer Linie, wenn man es halt nebeneinander legt mit dem Keyboard. Also ist auf der gleichen Höhe, der hat den gleichen Neigungswinkel und hat auch einen Lightning-Port auf der Rückseite. Dort kann man es auch drüber betreiben und aufladen. Hat quasi die Magic, die Grundfunktion des alten Trackpads logischerweise und halt auch die 3D, nicht 3D-Touch, sondern Force-Touch-Funktion vom MacBook. Und es ist sehr groß geworden im Verhältnis zum alten Gerät.
30 oder wie viel Prozent größer? Irgend sowas in dem Stil?
Ja, Stil, und die Oberfläche ist weiß. Das hat mich ein bisschen erstaunt.
Kommt bald wieder ein weißer Einig.
Wer weiß. Kleines Wortspiel. Wer weiß, ja. Und 149 € ist schon eine Hausnummer. Ne?
Für ein Trackpad,
ja.
Ich muss jetzt gerade spontan überlegen, ich habe mal ein Trackpad von Logitech getestet. Ja,
die waren aber deutlich unter 100 €. Ne?
Und das war bei, ich dachte, 99 Währungseinheiten.
Ja, aber das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Inwiefern?
Ja, zu 149.
Ja, aber das war ja dumm. Das konnte ein paar Wischgesten und fertig. Ja, deshalb meine ich. Und du musst, ich bin eigentlich enttäuscht von dir, Tobi.
Wegen dem Preis, dass ich jetzt den Preis so negativ finde oder wie?
Nein, weil du bist ja eher der, wie soll ich sagen? Normalerweise kommt bei dir der Spruch, aber da ist das Lightning-Kabel mit drin.
Da ist das Lightning-Kabel drin, aber das macht es nicht aus, da jetzt so viel Geld für hinzulegen. Also.
Ja, ich will das nicht rechtfertigen. Also die Preise sind heftig und das ist auch der Grund, weshalb ich wollte eigentlich, aber eben zum einen Tastatur hat keine Hintergrundbeleuchtung, deshalb gesagt, nee, dann doch nicht, auch wenn meine schon ziemlich durch ist, die alte. Beim Trackpad habe ich mir gesagt, da ist kein Fingersensor, wie sagt man, Touch-ID drauf.
Wäre dieses Feature noch mit drin gewesen, dann hätte man fast diesen Preis auch auf irgendeine Art und Weise rechtfertigen können.
Zumindest intern im eigenen Hirn. Irgendwo.
Ja, genau. Aber ich habe ja noch die Hoffnung, dass dieses Gerät irgendwann mehr wird als nur ein simples Mauszeigeersatzgerät sozusagen, dass das demnächst mit dem Apple Pencil kompatibel wird und dass es, sagen wir mal, ein Zeichentablett werden könnte.
So ein Vakuumboard.
So ein Ersatz, so ein Einsteigergerät, weil dann ist auf irgendeine Art und Weise der Preis vielleicht doch gerechtfertigt, wenn sich da noch ein größeres Feature-Set ergibt.
Ne? Dann brauchst du nur nochmals 100 für den Pencil.
Ja. Genau. Und dann könnte man vielleicht den Pencil am einem hinteren Lightning-Port-Ausgang aufladen, am Akku vom Magic Trackpad 2.
Sofern der nicht dann leicht runterhängt und
naja, wenn er runterhängt, dann legen wir eine blaue Pille drauf und dann passt das schon wieder. Zumindest ist es so, dass das Gerät für Leute, die jetzt extrem gut mit dem Force Touch Gesten klarkommen und auch in dieser gleichen Bedienungswelt operieren, sage ich jetzt mal, für die ist es, denke ich, schon angebracht. Aber ich weiß nicht, im Moment gibt es andere Gadgets, die bei mir viel wichtiger sind, als jetzt 150 Euro für das Ding auf den Tisch zu legen.
Genau, das ist bei mir eine gute Anzahlung an das kommende MacBook, was ich sehr dringend brauchen tue.
Zum Beispiel.
Deutsch wieder. Ja.
Also für 150 Euro kaufen sich Windows-Nutzer ganze PCs.
Also. Was der Mirko auch noch, wir sind ja hier, ich habe es frecherweise in den Shownotes die Tobis Hardware-Show genannt. Ich duck mich schon, Tobi. Der Mirko meinte in den Kommentaren, ist, dass wir auf die Preise hätten eingehen sollen oder eingehen sollten, weil die Differenz zwischen Schweiz und Deutschland doch teilweise größer sind als erwartet. Zum Beispiel, dass die Lederhüllen für ein iPhone kosten Deutschland 55 Euro und in der Schweiz 45. Und solche Geschichten hat er da angemerkt. Da habe ich ihn dann aber in den Kommentaren gleich darauf hingewiesen, dass es schon immer so war, dass Technik in Deutschland, auch in Italien, und also vor allem in Italien, noch deutlich teurer war als in Deutschland und in der Schweiz schon immer sehr günstig war. Die Schweiz ist neben Hongkong immer das oder fast immer das Land gewesen, welches am billigsten war, wenn man sich ein iPhone ohne Vertrag hätte kaufen wollen.
Das stimmt, ja.
Und deshalb, ist halt so. Also wir Schweizer können bei euch auch nicht mehr so wie früher, aber früher konnten wir gut und günstig einkaufen, aber was wir nie gemacht haben, ist Technologie bei euch eingekauft, weil die war immer teuer. Oder teurer als bei uns in der Schweiz, teurer, so muss ich sagen.
Das stimmt, ja. Dafür sind die Lebensmittel halt etwas günstiger als bei euch.
Ja, auch nicht mehr so extrem. Wenn man grenznah wohnt, dann kann man es machen, ja. Aber wenn man wie wir ein bisschen weiter weg wohnt, rendiert das nicht mehr mit Anfahrtsweg und allem
drum und dran. Wenn man die Spritkosten draufrechnet, ist natürlich ganz klar, dann wird es sich wahrscheinlich gerade aufheben, das Ganze.
Genau, genau. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, lieber Mirko, für die ganzen Kommentare. Wir haben uns gefreut.
Das stimmt.
Dann gab's einen Tweet vom Stefan0515, der meinte, dass in der letzten Folge ein merkwürdiges Echo auf der Aufnahme lag. Das ist leider so, da muss ich mit Auphonic nochmals sprechen, weil vor Auphonic war das Echo nicht da. Keine Ahnung, wie das sich eingeschlichen hat. Muss ich noch nachgehen. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis.
Ja, okay. Ich war ja nicht dabei, von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen.
Ich habe es einfach beim Schneiden bemerkt, da war noch nichts, aber nachher, wo ich es dann online gestellt habe und selber auch angehört habe nach seinem Tweet, habe ich es auch bemerkt.
Okay.
Leider. Und deshalb, aber eben, die liebe Zeit ist immer so ein doofer Faktor in diesem Leben.
Ja, das stimmt.
Gehen wir langsam in unsere Kurzthemen über, Tobi.
Ach, wir sind ja immer noch bei den Hörerkommentaren gewesen. Das, ja, stimmt, genau. Ja, stimmt, ja. Aber somit haben wir gleich das Apple-Thema der jeweiligen Eingabegeräte auch schon abgehakt.
Ja, eigentlich könnte ich da das rausschneiden und dann hinten bei Apple anfügen.
Ja, ja.
Nee, passt so. Alles da, wo es hingehört. Wir haben zwei kleine internen Geschichten. Zum einen nutzen wir zum ersten Mal heute Abend Quip. Spreche ich das wohl richtig aus?
Ich nehme an. Ich habe heute einen Podcast gehört, haben Sie auch darüber berichtet. Und die haben es genauso ausgesprochen. Gehen wir mal davon aus, dass zwei oder drei Leute in dem Fall recht haben, dass wir das richtig aussprechen.
Quip, für denjenigen, der das nicht kennt, basiert irgendwie auf diesen Google Docs Geschichten. Also man meldet sich zumindest mit Google Docs an und also mit dem Google Account an und hat dann eigentlich so Google Doc, wie man es eigentlich möchte, ohne das ganze Geschnörkel, Zusatzfunktionen, die kein Mensch braucht, einfach in knapp und schlank und mit Chat-Funktion auf der linken Seite.
Ja, also ich finde diese absoluten Aussagen, die eh kein Mensch braucht, immer ein bisschen grenzwertig. Also die
in der Masse,
ja, die viele nicht brauchen, weil es gibt da so jemanden, genau, der immer gleich, es gibt auch jemanden auf Twitter, der immer schreibt, braucht keiner, wir alle, und das spricht immer gleich für die ganze Gemeinde, hätte ich bald gesagt. Und das finde ich immer ein bisschen anmaßend und grenzüberschreitend, weil wie kann ich denn für jemanden sprechen, den ich gar nicht kenne? Und wie kann ich sagen, es braucht keinen Mensch, wenn ich das finde ich immer ein bisschen, also wenn ich das höre, da bin ich immer ein bisschen sensibel und da rege ich mich immer ein bisschen drüber auf.
Ja, ich lese zu viel seine Tweets, ja, ja. Sagen wollte ich schon, die meisten nicht, genau, brauchen. Ist ja wie bei Excel, 32.000 Funktionen.
Genau, und davon werden viele nicht in der Masse benötigt, aber der ein oder andere braucht sie vielleicht doch, diese exotische Formel, die vielleicht 99 nicht brauchen, aber der 100. der benötigt sie. Also deswegen bin ich persönlich bei solchen Aussagen immer ein bisschen vorsichtig, weil ich ja automatisch dann für andere Leute spreche mit dieser Aussage.
Genau, genau.
Gut, okay, aber jetzt wieder zurück zu dem neuen Utility, was wir einsetzen.
Ich glaube, also vor allem für mich, der da vielfach auch noch das Ganze in mobilen Version eingegeben hat, also über die Google Docs App auf iOS oder Android, Android schlimmer als auf iOS, wen wundert's? Oder auch auf der Weboberfläche, das war immer ein Krampf, das geht hier drüber schon um einiges besser und ich fühle mich hier relativ wohl, weil eben sehr schlank und auf die wesentlichen Funktionen beschränkt. Mhm. Es gibt auch kein Menü, das Ganze ist so hinter Buttons versteckt. Ich finde das noch witzig.
Also wenn man jetzt zum Beispiel die Texte editieren will, wenn man jetzt einen Link einfügen will oder eine Farbe verändern will, dann hat man so ein kleines Menü, was sich halt vor der jeweiligen Zeile Text aufmacht und dass man das Menü dann editieren kann, dass man den Text dann editieren kann. Das finde ich schon ein bisschen schicker als über Google Docs, ja. Das stimmt. Man hat ja auch die Möglichkeit, auf der linken Seite, während man in dem Dokument ist, ein Chatfenster einzublenden, wo man halt mit den jeweiligen Teilnehmern interagieren kann.
Böse Fremdwörter.
Ja, ja, ja. Man hat sie auf der Zunge, aber sie wollen nicht raus. Und das ist dann etwas reduziert und man ist innerhalb der Sendung nicht so abgelenkt.
Mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wir bleiben mal dran und versuchen das mal ein paar Einheiten. Praktischerweise kann man auch die ganzen Google Docs, die man schon hat, importieren. Man kann Dateien aus Dropbox importieren, aus verschiedenen anderen Quellen. Das ist noch sehr, sehr nützlich, wie ich finde.
Also, ja.
Wenn wir uns dann schlussendlich wirklich voll für die App entscheiden oder für den Dienst entscheiden, geht ja im Browser wie auch in den Apps für alle Plattformen, werde ich dann sicherlich die ganzen anderen Dateien auch mal rüber kopieren. Aber ja, Step by Step.
Es ist dann immer so weit, man hat sich dann eingerichtet auf der Plattform und dann nutzt man das nächste Utility und zieht dann wieder auf die nächste Plattform.
Gut, wir waren jetzt, seit es ein Geek Talk gibt, also schon viele, viele Jahre auf Google Docs und happy war ich nie damit. Aber haben das zu Beginn ja so damals so gemacht, weil wir ja nicht nur Mac-Nutzer waren. Und dann hat sich das der einzige gemeinsame Nenner damals.
Das hat sich ja jetzt mittlerweile reduziert. Wir sind ja Gott sei Dank nur noch Mac-Nutzer.
Das könnte sich auch irgendwann wieder mal ändern.
Ja,
genau.
Das stimmt, aber wir haben uns ja reduziert, leider.
Und dann habe ich noch ein kleines Ding intern. Wenn es jemanden gibt, der gerne schneiden tut, und damit meine ich nicht Kleider oder Scherenschnitt oder was auch immer, sondern Audiogeschichten, und das gerne für zum Beispiel auch den Geek Talk tun würde. Ich würde mich da irgendwie freuen, wenn da mir jemand ein bisschen Arbeit abnehmen könnte, was das anbelangt.
Mhm, ja, das wäre nicht schlecht.
Genau, Thema
Post-Production. Es ist ja auch schön, wenn jetzt die Hörerschaft Unterstützung Manpower anbieten würde. Sie müssen ja jetzt nicht Knete in den Hut werfen, Sie könnten auch Manpower anbieten. Das wäre auch schön, ja.
Solche Dinge könnten wir auch gebrauchen. Genau, wie ich ja schon mal aufgerufen habe für die Autoren oder Mitautoren im Blog-Netzwerk, was denn das Poughkeepsie Network bietet. Generell Hilfe ist immer gut, weil dann kann man sich besser auf anderes konzentrieren, was teilweise auch wichtiger ist.
Ja, wir tanzen ja alle auf mehreren Baustellen und von daher sind manchmal vielleicht Kollegen gar nicht mehr so schlecht.
Google ist kein Kollege, aber dafür bekannt, dass sie Dinge löschen, die andere Leute gebrauchen können. Um jetzt nicht sagen, alle brauchen. Es gab so eine Funktion in dem Chrome-Browser, die, über die man quasi wie auf dem Smartphone mit OK Google dem Browser signalisieren konnte, dass man irgendwas via Voice eingeben möchte. Und das haben doch einige, die meiner Timeline fleißig genutzt, mehr oder weniger fleißig. Und das Ganze hat jetzt Google rausgehauen, weil schon seit längerem ist ja der Chrome nicht nur im Verdacht, es ist ja erwiesen, dass das ein ziemlich ressourcenhungriges Teil ist und auch Akku vom MacBook und anderen Rechnern sehr schnell frisst.
Ja, also wer mit einem MacBook unterwegs ist und ein bisschen mehr Akkukapazität benötigt oder längere Arbeitszeit, der sollte nicht unbedingt mit Chrome arbeiten, das ist korrekt, ja.
Genau, und deshalb hat Google begonnen, dass sie es anders nicht hinkriegen, einfach mal wieder mal ein paar Dinge rausgelöscht, und unter anderem ist eben genau dieses OK Google, also die Sprachaktivierung, die in der Version 46, in der es Google Chrome mittlerweile gibt, rausgeflogen ist. Tja, schade, aber wie immer verlasse ich nicht auf Google, weil ja, da können Dinge einfach mal fliegen, wenn sie Freude daran haben oder eben nicht mehr ganz so viel. Dann habe ich ein lustiges oder eben weniger lustiges Video entdeckt, wie man EC-Karten hackt. Da erklärt ein Herr auf Englisch, gleich vorausgemerkt, wie das Ganze oder was so passiert oder wie man EC-Karten hacken kann. Man hat ja früher immer gesagt, dass die Magnetstreifen da ein Problem sind. Deshalb hat man ja einen Chip gemacht. Aber auch die Chips sind schon, seit eigentlich sie auf dem Markt sind, sehr, sehr einfach zu knacken. Mit entsprechender Ausrüstung natürlich und Know-how. Und wie hat Rachim das letzte Mal so schön gesagt, böshaften Willen, nee, wie heißt es? Bösen Absichten.
Kriminelle Energie oder wie auch immer?
Genau, ja. Das Wort, kriminelle Energie.
Ja gut, sicherlich ist jede Art von Sicherheitsmechanismen irgendwie zu knacken und zu hintergehen. Nur die Frage ist, wie hoch ist die Hürde und ob sich der Aufwand letztendlich lohnt. Und bei EC-Karten lohnt sich der Aufwand. Das ist ganz klar, dass da doch ein großes Einnahmefeld vorhanden ist, oder wie man es auch nennen mag. Ja. Und wie du schon sagtest, früher war es ja noch einfacher mit den Magnetstreifen. Mhm. Da musste man ja nun gar nicht viel technisches Know-how besitzen, um die Karten zu kopieren oder angreifen zu können. Das war ja relativ einfach.
Ich gebe euch einfach mal den Tipp, das Video anzuschauen, einfach auch, um ein bisschen auf dem Laufenden zu sein oder wissen, was da überhaupt alles möglich ist. Und dann vielleicht auch nicht gerade in Panik verfallen, sondern einfach gut und sicher mit seinen Karten umgehen. Dann dürfte sowas auch nicht so schnell passieren, hoffentlich. Mhm. Wir haben es immer wieder mal erwähnt, dass man USB-Sticks, die man von irgendjemand bekommt, sei das an irgendwelcher, am Bahnhof oder weiß ich nicht, wo man sowas verteilt.
Also am Bahnhof habe ich zwar noch keinen USB-Stick bekommen, aber du meinst jetzt, dass die Leute irgendwelche USB-Stick absichtlich irgendwo liegen lassen und dass die dann aufgehoben werden und die Neugierde der Leute dann größer ist als das Sicherheitsverlangen und sie dann den USB-Stick ungeschützt in das Gerät einführen, sozusagen.
Ja, und also ich habe schon absichtlich auch Bahnhof gemeint. Ich habe nur das andere Wort nicht gefunden. Das ist ein Parkplatz auf der Autobahn. Wie sagt man, eine Raststätte?
Raststätte, Rasthof, was auch immer, ja.
Da gibt's schon immer wieder mal solche bösen Menschen mit bösen Absichten, die da USB-Sticks verteilen, da wo dann Dinge drauf sind, die ihr nicht unbedingt auf eurem Rechner haben möchtet. Aber es geht um etwas anderes. Auch das ist bei uns in den Shownotes auf www.geektalk.ch verlinkt. Es gibt so einen lustigen USB-Stick, der hat ein bisschen Saft drin, Tobi.
Er verursacht Überspannungsschäden am USB-Port. Und diese Überspannungsschäden greifen im schlimmsten Fall den ganzen Rechner an oder beziehungsweise größere Bauteile des Rechners wie Mainboard oder bei Apple dann halt das Logicboard. Im besten Fall ist nur der USB-Port davon betroffen. Bei einem stationären Rechner ist es ja so, dass man dann eventuell Glück hat und nur dieser eine Port betroffen ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass der ganze USB-Controller betroffen ist oder dann sogar das Mainboard. Und das wird dann teilweise recht teuer.
Umso verklebter die Ware, umso.
Genau, also gut, bei so einem Standardrechner kann man das Ganze im BIOS deaktivieren und kann halt eine Steckkarte reinstecken beim Desktop-System. Aber die meisten oder viele haben ja heutzutage Laptops, Ultrabooks etc. Und da ist der USB-Port meistens komplett mit dem Logicboard verbunden. und der USB-Controller befindet sich auf dem Logic Board und dann ist Schicht im Schacht.
Dann ist fertig lustig, ja. Früher hatte man Zeitungen und Bücher in der Hand, sei das in der U-Bahn, sei das irgendwo im Zug oder so weiter. Heute haben die meisten Menschen irgendein Smartphone oder ein Phablet in der Hand.
Ja.
Das schaut ziemlich doof aus und um das ein bisschen besser zu verdeutlichen, geht ihr am besten jetzt mal auf www.geektalk.ch, also nicht die Live-Zuhörer, sondern die Nachhörer, und klickt den Link dazu an. Es gibt so eine lustige Bilderserie von einem Eric Pickersgill, Entschuldigung, mein Gott, Namen. Und der hat Menschen fotografiert, die Smartphones in der Hand, also hat die Smartphones quasi wie wegretuschiert oder sie haben nur so gehalten, als hätten sie ein Smartphone oder ein Tablet in der Hand. Es schaut schon ziemlich doof aus, irgendwie.
Ja gut, ich meine, wenn du jetzt irgendwelche Leute nehmen würdest, die eine Zeitung in der Hand haben, also eine klassische Zeitung, Tageszeitung, und sie würden dann diese klassische rechts und links die Hand in Augenhöhe haben oder wo sie die Zeitung halten, würde genauso blöd aussehen, wenn sie auf einmal die Zeitung wegretuschieren und man nur diese zwei Hände sieht, die die Zeitung halten. Also von daher denke ich, kann man das auf viele Gesten oder Gegenstände des Alltags übertragen. Beim Smartphone wahrscheinlich noch ein bisschen auffälliger, weil ja die Kopfhaltung dann auch noch sehr eindeutig ist, dass man so ein bisschen runterguckt und das so vor sich in der Hand hat. Also das ist so typisch, wenn man jetzt irgendwo mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dass die dann so ein bisschen tiefer gucken und in ihr Gerät reinschauen, wenn sie jetzt nicht gerade telefonieren mit dem Teilchen.
Teilchen, ja, um Phablets zu nennen, genau.
Aber ich beobachte vielmehr das Phänomen, dass ganz, ganz viele Leute mittlerweile auch mit oder die meisten, also viel mehr als vorher, das ist jetzt meine nicht repräsentative Wahrnehmung, mehr oder weniger mit Headsets sprechen, also mit den Ohrstöpseln. Bei Apple sind die ja, EarPods heißen die da ja. Das ist so meine Wahrnehmung, dass ganz viele davon abgehen, sich das Stullenbrett ans Ohr zu halten. Mhm. Es liegt wahrscheinlich auch mittlerweile daran, dass die Temperaturen draußen ein bisschen kälter geworden sind und die Geräte, also sprich die Glasseite, eine höhere oder eine geringere Oberflächentemperatur haben. Aber wenn man sich das an die Wange hält, dann könnte es vielleicht ein bisschen kalt werden.
Ach, ich dachte immer, das steckt man in die Hosentasche, damit es, wenn es warm wird, ein bisschen geheizt bekommt.
Ja.
Tja, unterschiedliche Handhabungen von Technik, genau. Auf jeden Fall eine interessante Bildergalerie, müsst ihr euch mal anschauen, www.geektalk.ch, wie gesagt. Bei uns in der Geektalk 5015 ist es aktuell die Folge, die ihr anhört. Instagram, Tobi, ein Dienst, den wir beide nutzen.
Also ich nutze ihn ja kaum, aber okay.
Ja gut, eben, wie ich, genau. Die verabschieden sich ja von anscheinend, wahrscheinlich, ziemlich sicher, von den langen Beschreibungstexten, die es unten dran gibt. Sprich, die werden nicht mehr komplett angeblendet, die muss man mit über den More-Button quasi dann sich einblenden.
Gut, solange man sie noch manuell einblenden kann mit einem Klick oder einem Tab, ist es okay. Aber eines der großen Vorteile ist ja halt, dass man da mehr oder weniger unbegrenzt ist, in Anführungsstrichen. Da wird wahrscheinlich auch eine Limitierung drin sein, die ich jetzt aber gar nicht kenne. Das hat ja so Instagram so ein bisschen ausgemacht, dass man dort mehr untereinander interagieren kann mit längeren Kommentaren und sprich mit längeren Beschreibungstexten.
Das ist vor allem für die ganzen Influencer, also die auf, wie sagt man, die Instagram nutzen, um mit Firmenkooperationen einzugehen, genau. Sehr negativ, weil die meisten Leute schnallen eh nicht, dass man da auf den More klicken darf, kann oder tun's nicht, weil es ein zusätzlicher Klick ist. Und da gehen halt viele der Informationen, die natürlich für die ganzen Firmen, die da mit drin sind, wichtig sind, verloren. Und somit könnte sich das ganze Netzwerk Instagram, was das anbelangt, ein bisschen abschwächen.
Aber ich glaube so, man unterschätzt wahrscheinlich diesen Instagram-Pro-User, sage ich mal, weil die Leute, die auf Instagram sehr aktiv sind, die kennen sich auch sehr gut damit aus. Und ich habe so das Gefühl, also zumindest in meinem erweiterten Freundesbekanntenkreis, dass die Leute sich zwar allgemein nicht so gut vielleicht mit ihrem Smartphone auskennen, aber auf den Netzwerken, wo sie unterwegs sind und aktiv sind, sich schon sehr gut mit den Funktionen und den Handhabungen der jeweiligen Apps und den Feature-Set der einzelnen sozialen Medien gut auskennen. Das ist meine Wahrnehmung, die ich da so habe.
Ich würde da wieder mal in Richtung Masse zielen und ich glaube, die Masse, die schnallt das nicht. Und dann genau die ist ja solche Werbung adressiert und der negative Aspekt, was da in meinen Augen dann rüberkommt, wenn das wirklich so kommen wird, bei mir als zumindest auf Android ist es schon drauf, bei iOS geht's noch, da könnte es sein, dass wir dann nachher mehr gesponserte Posts, also diese Werbung sehen quasi, weil die Firmen dann auf das ausweichen, weil da dürfen sie noch mehr Text reinhängen.
Das stimmt. Man hat ja auch noch eine ganz andere Funktion, dass man direkt draufklicken kann und dann auf eine Webseite kommt. So ein, rechts ist ja so ein Button eingeblendet teilweise. Und man, Instagram muss halt aufpassen, dass sie immer noch diesen goldenen Mittelweg gehen zwischen Netzwerk und zwischen einer Werbeplattform. Und ich glaube, wenn es zu werbelastig wird und die Werbung zu
dominant
wird und dass es nicht mehr in Anführungsstrichen in User-Hand ist, dann wird es schwierig. Weil wenn es zu voll wird und nur noch eine Werbeplattform wird und nur noch eine Plakatwand wird in irgendeiner Weise, dann werde ich mich früher oder später auch von Instagram verabschieden.
Genau, das wäre wirklich schade, weil ja, doch, ja, wie soll ich sagen, ich mag lieber Werbung, also solche Influencer, die mir, ob es jetzt ein Produkt oder eine Ferienregion oder was auch immer, näher bringen mit ihrem eigenen Foto oder halt auch einem schön gemachten Foto, als Massenwerbung, also Werbung, die halt massenkompatibel sein muss, weil da merkst du immer, entweder ist sie toll gemacht oder es ist einfach Entschuldigung, den Ausdruck schneide ich nachher raus. Wenn sie schlecht ist, dann kommt auch der negative Aspekt der Werbung rüber. Und das ist eben dann für die ganze Plattform nicht interessant.
Das ist richtig. Zum Beispiel, ich habe jetzt viele Accounts, denen ich folge, wo sich einer auf spezielle Dinge spezialisiert hat. Da gibt's Accounts, die haben sich nur auf Storage-Geschichten spezialisiert, die jetzt jegliche Art von externen Festplatten präsentieren und in Bild festhalten. Das ist für mich ein Mehrwert, weil ich immer auf der Suche bin nach neuen Storage-Geschichten, weil ich immer auf dem Laufenden sein möchte. Vielleicht kenne ich diese Platte noch nicht oder werde auf was Neues aufmerksam gemacht. Und das ist dann wirklich für mich ein effektiver Mehrwert. Und so gibt es das ja auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Zum Beispiel Reisen Kfz, ja. Segel, Boote, was weiß ich, Restaurants, Beauty. Hotspots in irgendwelchen Cities, die sich wirklich in ihre Nischen auf Dinge spezialisiert haben. Und da ist Instagram ja prädestiniert für, weil man dann halt gleich zu dem tollen, hippen Hipster-Lokal in Berlin das Bild mit dem tollen Burger dazu hat. Und wer in Berlin vielleicht den Laden sucht, wo er diesen tollen Burger essen kann, ist vielleicht auf Instagram fündig geworden. Und da sehe ich bei Instagram den Mehrwert. Mhm. Aber nicht für vorgeschaltete, in Anführungsstrichen, Plakatwerbung, die mir da einfach irgendwelche Apps vorschlägt oder kauf jetzt diesen Kopfhörer und du wirst glücklich sein. Das ist jetzt, sagen wir mal, in 80% der Fälle jetzt nicht so der Bringer.
Ist natürlich auch eine natürliche Reaktion von Seiten Instagram. Ich meine, die Instagrammer, also diese Influencer, die Großen, die verdienen da ja wie die YouTuber richtig Geld damit, mit solchen Posts.
Das ist richtig,
bis zu $30,000, oder was war das? Pro Bild?
Inoffiziell Aussagen $24,000 pro Bild teilweise, ja. Aber
eben, ich habe auch schon größere Zahlen gehört.
Aber iJustine kann man natürlich auch nicht mit deutschen oder europäischen Verhältnissen vergleichen. Die hat Millionen an Nutzern oder an Followern und das sind ja ganz andere Messwerte und ganz andere Impact-Geschichten, ganz anderer Impact, den sie erzeugen kann letztendlich. Ja, und genau. Bei Millionen von Nutzern sind $24,000 pro Bild kein Geld. Wenn ich überlege, was Fernsehwerbung kostet, sind das Peanuts.
Ja. Ist das eine paar Sekunden, die du damit finanzieren kannst?
So genau. Sieht in dem Fall aus. Und man kann davon ausgehen, Leute, die iJustine folgen, die sich erstens mal für ihre Person interessieren und erstens mal auch für das Produkt, was sie jetzt bewirbt. Mhm. Natürlich muss sie das authentisch machen, auch wirklich ein Produkt bewerben, wo sie sich auch für interessiert. Es muss auch zu ihrer Person passen und es muss auch den Followern glaubhaft rübergebracht werden, dass das ein authentisches Product Placement ist. Und es muss natürlich deklariert sein mit Sponsored Post.
Genau. Und eben, ich finde, eben seitens Instagram würde ich das auch ähnlich halten. Ich meine, ich möchte natürlich da auch ein bisschen vom Kuchen abhaben, von dem vielen Geld, was da fließt, weil sie bieten eine Plattform kostenlos an und andere machen das große Geld damit. Das ist natürlich auch unschön.
Das kann ich verstehen, ja. Das ist klar. Aber so Aktionen gibt es mittlerweile in Deutschland auch. In Berlin gab es eine Aktion von E.ON, die sich so ein paar Instagrammer rausgesucht haben. Da gab es ja dieses Festival of Lights und also diese Lichtinstallation in Berlin, und da haben sich halt so ein paar Instagrammer rausgesucht, die dann dementsprechend Bilder davon gemacht haben, von dieser Veranstaltung auf ihrem Kanal gepostet haben. Und
Instameets, wie sich das Ganze so schön
und
nennt.
Und dafür halt ein bisschen Knete bekommen haben. Zahlen sind mir jetzt nicht bekannt, aber da waren auch Instagrammer drin, die deutlich unter 5000 Follower hatten, also auch wirklich kleine, in Anführungsstrichen, Instagrammer. Und sowas finde ich interessant, dass man das halt so in eine Kooperation eingeht, weil E.ON kriegt für kleines Geld teilweise ihre Aktionen promotet und man hat halt es breit gestreut. Ist wahrscheinlich interessanter, als wenn man direkt das über diesen E.ON Instagram-Kanal macht.
Man kann es natürlich viel breiter streuen.
Richtig. Genau.
Gut, gibt's noch was zu Instagram zu sagen?
Du, grundsätzlich könnte ich da 2 Stunden über Instagram sprechen, weil es
ja,
interessantes Netzwerk ist. Aber ich denke, wir sollten es heute mal dabei belassen zum Thema Instagram.
Dann gehen wir doch in deine liebste Ecke über.
Wie, sind wir schon bei Apple?
Microsoft.
Winzig war ich hier.
Es ging ein bisschen ein Graunen durch die Menge, weil das der Preis von der größten Ausgabe des Surface Books wurde bekannt. Das Surface Book ist ja das zusammenklappbare, aufsteckbare, abnehmbare Tablet-Convertible-Geschichte, was Microsoft vorgestellt hat. Und die gibt's ja auch in einer 1 Terabyte SSD-Lösung mit Intel Core i7, das ist so das rechts unten Modell, wie du es immer so schön sagst. Das kostet $3,199. Wenn wir es jetzt mit deinem 150-Euro-Rechner von dir vor vergleichen, Tobi.
Also
heftiger Preis.
Mehr heftiger Preis. Ich sag mal so, als Apple-Nutzer ist man ja selbstbewusste Preise gewohnt. Und dieses Produkt ist ja von der Verarbeitungsqualität, vom Erscheinungsbild, von der Haptik, was man bisher so gehört hat, herausragend hochwertig.
Wie man es bei den Surface-Produkten generell kennt. Die sind halt teurer und auch besser verarbeitet. Nicht besser verarbeitet, aber gut verarbeitet.
Und Microsoft hat ja auch letztendlich, wenn sie jetzt minderwertige oder minderwertig anmutende Produkte auf den Markt schmeißen würden, ein Image zu verlieren. Also wenn sie, also von Anfang an, wo sie in den Hardware-Sektor eingedrungen sind, mehr oder weniger, haben sie ja versucht, hochwertige Produkte zu bauen, was sich ja auch immer gesteigert hat. Von Surface zu Surface-Version wurde es ja immer noch besser.
Ist eindeutig der Premium-Markt, der da
adressiert wird. Ja, also die Produkte sind ja dann auch gereift und auch von der Qualität noch gereift. Also die allerersten Produkte hatten einige kleine Probleme, aber das wurde ja dann immer und immer verbessert, das Ganze. Und wenn man sich auch die ganz früher mal in die Szene zurückschaut, wo die Mäuse auf den Markt gekommen sind, die Mäuse von Microsoft haben immer eine sehr, sehr gute Qualität gehabt. Und in der IT-Szene, in der breiten Masse hatten sie und haben sie immer noch einen ganz guten Ruf.
Wollte ich gerade sagen, ich habe einige von denen und die sind genial.
Genau, auch wenn auch teilweise die allerersten Microsoft-Mäuse von der Firma Mitsumi gebaut worden sind. Kennt vielleicht noch jemand aus dem Bereich der CD-ROM-Laufwerke?
Genau, früher.
Und die allerersten Microsoft-Mäuse, die Defender 2, die wurden halt noch von Mitsumi produziert. Allerdings nach Referenzdesign und die waren dann auch mehr oder weniger ordentlich. Gut, aber das ist jetzt ja nur ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit, Opa erzählt vom Krieg. Lass uns doch nochmal zum Surface Book kommen. Ich finde den Preis jetzt, sagen wir mal, sehr selbstbewusst, habe ich jetzt zum 4. Mal dort gesagt, okay.
Mindestens.
Ja. Aber sie wollen ja mit dem Produkt auch eine Duftmarke im Bereich des Qualitätsbereiches setzen. Und es passt ja nicht, wenn ich ein extrem hochwertiges Produkt auf den Markt schmeiße und das für einen Kampfpreis raushaue. Es muss sich ja irgendwo die Waage halten, in irgendeiner Form. Und meine Prognose ist, dass dieses ein Statussymbol werden könnte. so wie ein MacBook. So nach dem Motto, ich habe ein Surface Book, das fällt auf, da wird man darauf angesprochen, auf das Gerät. Und es könnte eines der wenigen Windows-Laptops oder wenigen Produkte im Windows-Hardware-Bereich sein, was als Statussymbol irgendwann gelten könnte oder was das Potenzial dazu hat. Und sicherlich hört es dann auch dazu, dass es sich vom Preis der breiten Windows-Systeme abhebt. Und 1 Terabyte SSD ist im Moment noch keine Standardgröße und es ist immer noch ein kostspieliges Unterfangen, in einen Laptop eine 1 Terabyte SSD auszuwählen. Und wenn man sich so die ganzen Hardware-Specs anschaut, ist das schon Power, was da drin steckt.
Was damit hinter ist, ja.
Und wenn ich mein MacBook in der gleichen Ausstattung konfiguriere, liege ich wahrscheinlich sogar noch drüber. Ich habe jetzt den Vergleich nicht angestellt, aber da werden wir wahrscheinlich noch drüber liegen.
Da bist du ziemlich sicher. Also in der Schweiz sind es, glaube ich, 3,4, 3,7 sogar. Ja, kommt man da in eine ähnliche Richtung, genau.
Und ich glaube, 1 Terabyte gibt es gar nicht als MacBook im MacBook Pro. Das Größte ist, glaube ich, 780,
50.
Irgendwas, also ich weiß es nicht ganz genau, will jetzt kein Halbwissen verbreiten, setze ich jetzt mal in Klammern.
Du meinst, möchtest auch wieder mal ein bisschen Nachträge generieren.
Beim Mac Pro weiß ich, da kann man 1 Terabyte SSD auswählen, aber ich weiß nicht, ob man es mal MacBook Pro kann, keine Ahnung. Ich glaube, da war nur die 750er Variante. Gut.
Wenn du noch ganz kurz ein bisschen überleitest, 256, nee, ich sehe es gerade nicht auf Anhieb.
Also 500 gibt's auf jeden Fall, das weiß ich ganz genau, und genau. 750 glaube ich auch, aber 1 Terabyte gibt's glaube ich nicht.
Ich glaube, wir gehen über in eine anderst geliebte Ecke, die Android-Ecke. Da gab's diese Woche Neuigkeiten von Seiten HTC.
Sehr überraschend, fand ich.
Ja.
Ich meine, sie haben angekündigt, dass was Neues kommt. Und man hat ja auch darauf gewartet, weil es HTC ja leider nicht ganz so rosig geht.
Seit einiger Zeit, ja.
Aber was da jetzt so kam, ob das jetzt unbedingt ja dazu beiträgt, dass es HTC in der nächsten Zeit noch besser gehen wird, das stelle ich mir jetzt mit einem ganz großen Fragezeichen dahin, weil dieses Gerät ist nicht der Nachfolger vom M9. Es ist eine Produktergänzung. Also sie ergänzen ihr Produktportfolio.
Wieder mal, gehen sie in die Breite, richtig, statt wie angekündigt schon seit Jahren.
Mit einem Gerät in der unteren Oberklasse, sage ich mal, von der Ausstattung. Es ist jetzt nicht absolutes High-End, was da auf den Markt geschmissen wird. Das ist ja aber auch nicht so das Interessante. Also die Hardware an sich ist jetzt nicht unbedingt das, wo man drüber reden müsste. Eher das Erscheinungsbild.
Erzähl mal, Tobi, HTC One A9, ja, wie schaut das aus?
Es gab ein bekanntes Magazin im Netz, jetzt nicht Computerbild, sondern doch auf einer etwas seriöseren Ebene unterwegs, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die haben so das HTC und das Apple Phone nebeneinander gelegt und haben halt nur die Logos hinten mit einem Post-it-Zettel abgeklebt. Und man sah auf dem ersten Blick keine großartigen Unterschiede. Man sah die markanten zwei Kunststoffstreifen, die sich auf der Rückseite des iPhones befinden, also der aktuellen iPhone-Generation befinden. Und man sah auch auf dem A9 die Kunststoffstreifen. Also die Geräte sahen auf dem ersten Blick recht identisch aus. Nur
die Antennen, meinst
richtig, du? Richtig, und auch die Rundungen und auch das Material, es ist Aluminium. Auch die Farbgebung war auf den allerersten Blick sehr identisch und ich denke nur die absoluten oder die Kenner, die wissen, wo jetzt zum Beispiel das iPhone die Kamera sitzen hat, die sehen, okay, das HTC hat es mittig sitzen, die Kamera, und das iPhone halt auf der rechten oder linken Seite, gut, je nachdem wie man es hält, auf der Seite gelegen, die Kamera. Und ich sag mal, ich möchte jetzt nicht mal auf Firmen rumhacken, die sich irgendwo vom Design inspirieren lassen, weil irgendwo sind alle Designs auf dem Markt etabliert und man kann nicht mehr das Rad neu erfinden. Was will man jetzt großartig neu machen? Das ist ganz klar. Aber gerade HTC, die immer sehr, sehr mutig waren im Bereich des Designs und sich sehr emanzipiert haben mit der Qualität im Android-Bereich. HTC hat mit dem M7, M8, M9 qualitativ Maßstäbe gesetzt im Android-Lager gegenüber diesem ganzen Plastikrotz, der auf dem Markt ist. Haben sie sich wirklich abgehoben und sie haben immer Maßstäbe gesetzt. Und deswegen wundert es mich, dass sie sich so stark bei diesem A9 bei Apple inspiriert haben. Ich persönlich sehe es jetzt nicht so negativ, aber da gab es ja andere Stimmen, die da nun wirklich sich ausgekotzt haben und auf HTC rumgeschlagen haben. Aber ja, auf Totgesagte jetzt noch nachtreten, ist ja auch nicht die Fall in englischer Art, ne?
Man könnte den Vergleich aber auch anders machen, wenn du die Frontseite nimmst und da das HTC-Logo abklebst und dann nimmst du ein aktuelles Samsung und da das Samsung-Zeugs wegklebst, dann könntest du auch meinen, dass es ein Samsung ist, ja, weil der Fingerprint unten ist genauso länglich wie bei den Samsungs-Modellen, also und auch oben. Eben, es ist halt, die Smartphones, die sind schon vor einem Jahr, ein Punkt ist wieder so global gesagt, aber die haben, ja, da ist Stillstand, da ist Schicht im Schacht.
Ja,
es da geht nicht mehr viel.
Ja, und wie willst du dich auch großartig abheben? Ich meine, du kannst denn mit verschiedenen Materialien experimentieren, wie es jetzt LG gemacht hat, mit Lederrückseite, mit einer anderen Anordnung des Sensors, also des Fingerprint-Sensors, Tasten auf der Rückseite. Da gibt es dann noch Kleinigkeiten, aber im Endeffekt ist es ein eckiges Ding mit einem Bildschirm vorne drauf
und runden Ecken,
das war's. Und der Trend geht halt, das Ding immer flacher zu machen, etc. Ich würde mir wünschen, dass die in Zukunft mehr an Hardware arbeiten würden, also an Hardware bezüglich Akkulaufzeit und dass sie da etwas innovativer werden würden, anstatt jetzt die Geräte noch mehr glatt zu lutschen und noch mehr Leder und noch mehr Tralala. Irgendwo ist die Fahnenstange erreicht, macht lieber was an Akkukapazitäten und dreht auch nicht die Auflösungen höher. Irgendwann ist gut.
Aber Roségold muss noch sein. Ja, Akku wäre wirklich wünschenswert bei egal welchem Produkt, egal welcher Firma. Da könnten viele Smartphones sich noch optimieren, was das anbelangt. Ja, wäre mal gespannt.
Ja, also, Tobi? Wie gesagt, alle Hersteller haben da ihre Defizite, weil du kommst mit keinem Smartphone auf ordentliche, annehmbare Akkulaufzeiten. Also ich meine, gut, mittlerweile ist man gewöhnt, dass man es jeden Tag nachladen muss, ganz klar, aber ich wünsche mir die Zeiten wieder, wie wir unser Nokia so einmal in der Woche mal aufgeladen haben.
Ach, früher, Tobi, das kommt nie mehr.
Das Ding konnte ja auch nichts, aber im Verhältnis zu heutigen Produkten, aber trotzdem.
Wieder der Opa, der vor dem Krieg erzählt, aber hätte ich auch sehr gerne, Tobi, weil das wäre schon, ja, das waren andere Zeiten. Definitiv.
Du hast es gut gesagt, es waren andere Zeiten, was mich auch immer so aufregt, wenn alle sagen, es waren bessere Zeiten. Nein, es waren andere Zeiten.
Nee, die waren nicht besser, da war das Internet ganz langsam.
Sie waren halt anders.
Genau. Ja, gibt's noch was zum neuen HTC zu erzählen oder möchten wir da auch unsere Hörer dann in den Kommentaren dazu auffordern, ihren Kommentar dazu zu geben?
Sie können da gerne ihren Kommentar zu geben. Das würde uns beide, denke ich, sehr interessieren.
Weil wenn du mit HTC fertig bist, habe ich noch einen kleinen Nachtrag zum MacBook.
Okay.
Wie immer habe ich ein bisschen recherchiert. Es gibt die 1-Terabyte-Lösung beim MacBook. Beim größten, also ich bin beim 13 Zoll, habe ich gesehen, für 550 Schweizer Franken obendrauf kann man sich eine 1-Terabyte-Flash-Speicher-Dings nachrüsten lassen.
Okay, wahrscheinlich, weil es gar nicht in meinem Preisrangement ist, habe ich da gar nicht nachgeguckt. Okay.
Ja, ich stock das jetzt Ganze mal auch auf mit den 16 GB RAM und eben diesen 1-Terabyte. Und dann, oh, wow, 2900, also es ist günstiger als das Surface.
Auch ein i7-Prozessor?
Ist ein i7 drin? Ich weiß jetzt nicht, ob der gleiche ist, 3,4 GHz, das müsste ich jetzt nochmals kurz gegenchecken. Intel i7, da steht nicht, was für einer, warte mal, nee, da steht nicht, welcher i7 das es ist beim Surface.
Okay, dann ist das schon, ich neige ja fast schon zu sagen, günstig.
Ja, wenn man so jetzt direkt vergleicht, könnte man den Anschein haben. Aber ja, so viel zum Nachtrag, den wir schon jetzt nachgebracht haben. Dachte, das muss noch kurz sein, sonst.
Ja, dann müssen wir es nächste Woche nicht machen.
Gehen wir rüber in die Apple-Ecke, Tobi.
Schon wieder?
Ja, Dinge, die sich nicht vermeiden lassen in einem guten Podcast. Es gibt sie, die lustige Apple-Werbung, oder lustige, die gut gemachte Apple-Werbung, die so viel auf Emotionen baut und auf was bauen die noch? Vor allem Emotionen, oder Tobi?
Also Apple-Werbung ist 70% Verkauf von Emotionen, ja.
Wenn nicht sogar noch mehr. Und da gab es einen lustigen Vergleich, da hat ein keine Ahnung wer, ein Video gemacht, die zeigen, wie es wäre, wenn McDonald's Werbung wie Apple machen würde. Der ein oder andere, der fleißig in Social Media rumrutscht, hat das sicherlich schon gesehen. Für all diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, Tobi, hast du es gesehen?
Ich habe es nicht gesehen. Ich versuche, dem Thema McDonald's, soweit es geht, aus dem Weg zu gehen.
Ja, gut. Ich gehe lieber nach Burger King. Nee, so weit gehe ich dann auch nicht. Ich lasse dann beides aus. Aber musst du dir anschauen, Tobi. Es schaut wirklich, ja, witzig gemacht.
Okay.
Tobi, wirst du zwischendurch immer wieder mal angerufen von so lustigen Telefonverkäufern, Krankenkassenverbrechern und solchen Leuten?
Ja, ich habe hier so eine analoge Trillerpfeife liegen und wenn mir das zu bunt wird, dann pfeife ich da mal so richtig rein.
Darf man das bei euch in Deutschland? Bei uns in der Schweiz ist es verboten.
Ich mache das auch nicht beim ersten Mal. Ich betone dann, wenn sie nochmals anrufen, lasse ich mir was einfallen. Und danach bin ich der Meinung, dass man das darf. Weil man hat ja den Telefondrücker, hätte ich bald gesagt, untersagt, hier anzurufen. Und ich weiß nicht, ob das verboten ist, aber danach rufen sie dann nie wieder an.
Hatte ich früher immer einen anderen Trick gesagt, kurz, ich bin am Kochen, warten Sie kurz und dann hingelegt, eine Viertelstunde gewartet. In den meisten Fällen waren Sie dann schon nicht mehr da.
Das ist auch eine Möglichkeit. Bloß ich ja im Geschäftsfeld tätig bin und Sie teilweise auch auf Festnetz anrufen, will ich ja die Leitung frei halten. Also bringt mir das ja gar nichts. Und es ist wirklich so, dass in Deutschland, also ich kann ja nur für Deutschland sprechen, dass diese Penetranz von Anlageberatern, Aktienverkäufen, Immobilienverkäufen, dann wollen sie dir Wein verkaufen, irgendein Weingut. Ich kaufe doch keinen Wein am Telefon, den ich noch nicht mal probiert habe. Was soll denn das? Das ist ja schon perfide im Grundgedanke, irgendwie Wein zu verkaufen. Den muss ich doch vorher probieren. Ich kaufe doch nicht einfach eine Flasche Wein oder einen teuren Wein, den ich noch nicht mal eine Weinprobe hinter mir hatte. Also ich weiß nicht, in was für Welt manche Leute unterwegs sind.
Ne? Muss man ein bisschen unterscheiden, wenn es vom Weinhändler des Vertrauens ist und der mir sagt, dass es gut ist, dann geht das
ja,
schon
das
mal.
Ja, aber das Vertrauen muss ich generell, erst mal aufgebaut ja. haben. Ich kaufe doch nicht aus genau. der kalten Hand irgendwo eine Kiste Wein.
Kaltakquise wäre in der Schweiz sowieso verboten.
Ist teilweise in Deutschland auch verboten. Erst dann, wenn man mit unterdruckter Nummer anruft oder mit Nummern, die gar nicht existieren, die man nicht zurückrufen kann. Mhm. Ich versuche dann auch immer die Nummern, auch wenn sie nicht zurückrufbar sind, dann sofort bei der Bundesnetzagentur zu melden und da irgendwo darauf aufmerksam zu machen. Das empfehle ich auch jedem geneigten Hörer, der penetriert wird, das einfach auf der Webseite der Bundesnetzagentur zu melden. Da gibt es Formulare, wo man das machen kann. Je mehr Leute das machen, denke ich, je eher kann man dem Ganzen Einhalt gebieten. Und ich finde das schon, dass das mafiöse Strukturen sind. Und gerade wenn man selbstständig und selbstständiger Unternehmer ist, dann ruft ein Gott und die Welt an und das geht einem teilweise auf die Nerven. Und es ist auch Diebstahl von Zeit.
Das vor allem, ja.
Zeit, Nerven, das ist... einfach eine Grenzüberschreitung, die Leute da machen. Ich genau wie hier die Leute, die ja ohne Vorwarnung, ohne Termin einfach an der Tür klingeln und ihren Scheiß verkaufen wollen. Und auch wenn jetzt alle Leute auf die Firma Vorwerk schwören und dass die tolle Produkte bauen, wenn bei mir ohne Termin irgendein Vertreter klingelt und ohne sich vorher bei mir angemeldet zu haben, dann werde ich richtig wütend. Das regt mich auf.
Also. Für den Fall, dass du solche Gespräche auch auf deinem iPhone bekommst, hätte ich dir eine App, die dir ganz viel Zeit und vor allem Nerven schonen würde, Tobi.
Okay, schieß los.
Telos Pro nennt sich das Ganze. Ich habe einen kurzen Testbericht geschrieben auf dem Poughkeepsie-Blog, werden wir verlinken bei uns in den Shownotes. Ich gehe da auch nicht allzu detailliert darauf ein, wie das geht und funktioniert. Das könnt ihr da nachlesen. Ich habe gerade gesehen, in Euronen sind es 2,99 Schweizer Franken, 3 Franken, die man da investieren darf. Die App ist Community-basiert, also wenn du quasi eben, wie du jetzt gesagt hast, eine Nummer hast, kannst du die der App melden. Umso mehr Leute, dass die melden, umso höher wird die eingestuft als eben böse und aggressive Werbungsgeschichte. Es ist so, dass quasi die App dir Kontakte anlegt, die aus der Datenbank von der App immer wieder gespiesen wird und dann hast du einfach, wenn dann so ein Kontakt anruft, der dahinterlegt ist, siehst du das direkt auf dem Display und musst gar nicht mehr entgegennehmen.
Das ist eine feine Sache.
Ja, Definitiv. Ich hatte jetzt schon alleine heute, also gestern den Tipp vom Sigimann bekommen und alleine heute schon 3 Telefonate deshalb nicht entgegengenommen, weil es gerade sowas war.
Also wäre ich jetzt nicht geschäftlich unterwegs zum Beispiel, würde ich zum Beispiel auch die Funktion in der Telefonanlage aktivieren, dass Anrufe mit unterdrückter Nummer gar nicht angenommen werden. Aber ich habe auch viele Kunden, die halt teilweise noch mit unterdrückter Nummer anrufen. Da geht's halt leider nicht. Aber ich sag's jetzt mal ganz polemisch und wirklich mit Anführungszeichen, dass nicht wieder falsch verstehen und wirklich überspitzt. Ich habe das jetzt alles betont. Alle, die mit unterdrückter Nummer anrufen, das sind alles Verbrecher.
Hm? Ja, gut.
Ja.
Lassen wir so stehen. Aber grundsätzlich in gewissen Zügen hast du sehr recht und eben mit alles in Anführungszeichen.
Ja, ich habe ja vorher extra einen großen Disclaimer davor gesetzt,
nicht,
dass wieder Kommentare kommen, aber die werden wahrscheinlich sowieso kommen.
Das kann passieren. Einen weiteren App-Tipp gab's auf dem Poughkeepsie-Blog, da möchte ich gerne darauf hinweisen. Ich habe früher mal, als ich noch News geschrieben habe, damals auch schon, das ist viele Jahre her, jeweils die App der Woche reviewed. Oder einen Hinweis zumindest drauf gemacht. Und da habe ich jetzt einen lieben Mitautor bekommen, den Jan Gruber. Ein aufmerksamer Hörer wird dem Namen nächstens auch wieder mal begegnen, so viel mal schon im Voraus. Und der hat jetzt im Poughkeepsie-Blog in der App-Kategorie die Kategorie der App der Woche wieder aufgenommen, im Bereich der Spiele. Also wer sich für Spiele interessiert, dürfte da fleißig reinschauen. Da gibt's dann wöchentlich News zu der App der Woche.
Okay.
Und zusätzlich wird er auch generell wie eben PlayStation oder Xbox verschiedene Game-Reviews schreiben bei uns im Netzwerk. Da bin ich echt happy drüber. Mhm. Danke an dieser Stelle. Und ja, ein kleines Ding haben wir noch, Tobi, bevor wir dann, glaube ich, themenlos sind. Bei HP werden bald die Supporter ihren Job los sein. Hast du das mitbekommen?
Nein, habe ich nicht.
HP hat verlauten lassen, dass rund 40%, und jetzt ruft natürlich der Blogpost nicht auf, dass die Arbeitszeit, was HP früher mit Windows-Rechnern damals noch brauchte, um Support zu leisten, jetzt auf 40% zurückgeschraubt wurde. Weil die Leute anscheinend, die den schon MacBook haben, weil HP macht ja Großeinkäufe, was MacBooks anbelangt, viel, viel weniger Support-Anfragen generieren.
Bist du sicher, dass es HP und nicht IBM, dass es HP ist und nicht IBM?
Habe ich da jetzt einen Quatsch erzählt? Dankeschön. IBM.
Gut, weil ja. Ich wollte nämlich gerade das Thema einführen. IBM hatte ähnliche News rausgehauen. Und deswegen, HP war mir etwas sehr merkwürdig, aber gut.
Ich hatte HP in einem anderen Kontext im Kopf, deshalb, ja, genau, IBM.
Gut, dann haben wir doch wieder einen Nachtrag weniger generiert.
Dankeschön, lieber Tobi. Gab's noch irgendwas aus Seiten von Twitter, Tobi?
Warte mal, ich schaue mal nach. Da gab es von den Kollegen, der wohl gerne mit Windows arbeitet.
Genau,
dass die MacBooks keine Skylake-Prozessoren haben. Ja, die 15 Zoll Retina auf jeden Fall, die haben definitiv noch keine Skylake-Prozessoren, das Update ja schon etwas länger her ist und da warten ja alle noch auf ein Update seitens Apple.
Genau, ich glaube aber nicht, dass durch diese Prozessoren die MacBooks deutlich teurer werden. Nee,
aber deutlich schneller.
Ja,
also
das
Skylake
natürlich,
aber ist eine wahnsinnige, in Anführungsstrichen wahnsinnig, aber schon großer Performance-Schub. Also wer sich jetzt ein 15 Zoll MacBook kaufen will, dem würde ich ganz dringend raten zu warten, weil die Dinger stehen eigentlich kurz vorm
Release.
Update.
Die 13er haben schon?
Skylake glaube ich auch nicht, aber das Ding ist ja relativ erst neu auf den Markt gekommen, aber das Ding hat kein Skylake drin.
Eben auch nicht, ja. Ha, muss ich doch noch warten.
Ja, wenn es danach geht, musst du immer warten.
Eben, das ist ja das Doofe daran. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis. Recht hast du, genau. Ist kein Skylake-Prozessor.
Dafür, dass er sehr viel mit Windows arbeitet, kennt er sich mit Apples ganz, mit Mac ganz gut aus.
Er ist ein helles Kerlchen, der Dario, auf jeden Fall.
Ja, jetzt machen genau. Der Hörer Lobhudeleien hier, mein Gott.
Ich würde doch keinen Autoren auf dem Poughkeepsie-Network anstellen.
Du hast bald mehr Autoren als Hörer, das ist das Problem. Wenn du jetzt jeden Hörer zum Autoren machst, dann
Dann gibt das eine Content-Schlacht, ja. Dann kann Bild und Co. Nee, lassen wir das. Ich habe noch einen kleinen Hinweis, oder besser, wir haben noch einen kleinen Hinweis. Am kommenden Wochenende gibt's endlich wieder mal eine Sonderfolge. Das gab's auch schon länger nicht mehr.
Möchtest du das Thema schon verraten oder möchtest du das als Cliffhanger so stehen lassen?
Ich würde behaupten, ich lasse es so stehen. Es könnte sein, dass ich vorher einen Hinweis gegeben habe im der Apple-Ecke. Also noch gar nicht so lange her. Es ist
der Apple-Ecke. Und es ist aber ein Apple-Thema und ich bin nicht dabei, das ist aber schade.
Wir haben Kapitelmarken, da kann man zurückschalten, um vielleicht das herauszufinden.
Okay.
Ja, es ist, ich verrate jetzt nichts, nein. Tobi, später.
Wir machen das dann in der Offline-Show. In der Show für die bezahlende Hörerschaft sozusagen.
Ja. Ein kleiner Teaser.
Ach so, wir werden demnächst kostenpflichtig, meinst du?
Ich glaube, wir beenden langsam diesen Podcast. Oder hast du noch was, Tobi, das so reingeschneit ist?
Es ist bisher nichts reingeschneit.
Hat sich der Tweet von dem, wir gehen jetzt nicht darauf an wen, aber hat sich der bestätigt? Kamen da noch mehr Informationen in die Richtung?
Welchen Tweet meinst du jetzt?
Dass ein iOS 9 Update rausgeflutscht ist?
Ich habe nur diesen einen Tweet gelesen, also von daher möchte ich da jetzt keine... den möchte ich jetzt nicht...
Ist das Version 9.1?
9.1 wäre es, ja.
Ja, weil dann ist so, weil ganz Japan und Spanien schreibt drüber.
Ja, gut,
also zumindest die Tweets, die ich sehe, sind alle Spanisch und...
Stimmen, ja.
Genau, also Leute, updatet, was das Zeug hält. Und macht eure Backups, wie immer.
Das haben wir lange nicht mehr gesagt.
Musste auch wieder mal sein.
Es muss sein. Backups müssen sein. Mindestens einmal am Tag.
Sowieso, genau. Ja. In diesem Sinne, lieber Tobi, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst.
Ich bedanke mich auch bei dir und ich bedanke mich bei der, oder wir bedanken uns, wir sind ja ein Community-Projekt. Wir bedanken uns bei der Live-Hörerschaft und bei der zeitsouveränen Hörerschaft. Und was musste ich gestern in einem Podcast meines Vertrauens hören, dass ein Protagonist, jetzt habe ich das Wort richtig aussprechen können, mein Gott,
yes.
Protagonist gesagt hat, er hasst diese langen, beschissenen Verabschiedungsrunden.
Dann drehen wir noch eine extra Runde. Nee,
nicht bei uns im Allgemeinen, weil sie sich in diesem Podcast auch immer recht lange verabschieden und sich gegenseitig bedanken. Mhm. Und er hat dann mal aus tiefster Innenbrunst aus sich rausgehauen, dass ihnen das tierisch auf den Sack geht.
Müsste ich jetzt wetten.
Ist sogar jemand, der unseren Podcast hört.
Ja,
schöne Grüße an der Stelle.
Genau. Ja, was ich noch unterbringen wollte, und Tobi, du hast mich jetzt gerade rausgebracht.
Das kann ich gut.
Ich weiß es nicht mehr.
Gut.
Ich kann es dann in die Show Notes schreiben, wenn es was Wichtiges gewesen wäre.
Zur Not werden wir nächste Woche wieder darüber berichten.
Genau. Nächste Woche ist ein gutes Stichwort, Tobi. www.geektalk.ch/live. Da werdet ihr den Termin für die kommende Woche erfahren. Wenn ich's richtig sehe auf die Schnelle, und ist das der Mittwoch wieder?
Ja.
Das schaut gut aus.
Bei mir genau. Schon.
Bei mir auch. Meine Kleinen werden wahrscheinlich wieder dabei sein. Ausnahmsweise.
Das
zumindest zu Beginn
der Sendung. Sollte ja kein Problem sein.
Ach ja, jetzt weiß ich es noch. Ich werde das erste Mal, was so ein kleines Experiment.
Oh oh.
Meine Kleine, oder besser gesagt, meine Größere möchte schon lange auch podcasten.
Oh ja, da gibt es andere Podcaster, die das auch schon versucht haben.
Gibt's das? Ich habe nur ein kleines, wie sagt man dem, ein Filmquiz. Wer gerne DVDs schaut, ist leider in Schweizerdeutsch. Und beim ersten Mal hätte sie es, wenn ich es aufgenommen hätte, wäre es ein bisschen ohne, mit weniger Aber dazwischen. Aber vielleicht findet ja jemand raus, um welchen Film das es geht.
Aber der wird jetzt nicht im Geektalk-Feed erscheinen, oder doch?
Ich werde das noch überlegen, ob ich das hinten ranschneide.
Okay, mach mal. Gut, ich mach mal.
Mal schauen. Und ansonsten werde ich das sonst irgendwo als Feed hinterlegen in den Shownotes.
Und auf jeden Fall wissen wir dann, wie viel Deutsche und wie viel Schweizer Hörer wir haben, wie viele Kommentare kommen, dass sie es nicht verstehen konnten.
Das könnte passieren, genau. In diesem Sinne auf jeden Fall, ja, wie immer, lieber Hörer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Es geht, auf das geht es, es hat ein Mann, eine Frau und einen Mann gegeben. Nachher haben die auf einem Schiff getanzt. Dann haben sie noch wollen sie verlieben. Und nachher haben sie Kinder gehabt, die einfach der Mann hat gesagt, nein, die Frau hat gesagt, wie viele Kinder hast du, hat die Frau am Mann gesagt. Nachher hat der Mann gezeigt, hat er dingselt, hat er gesagt, wie viele Kinder hast du? Nachher hat sie gesagt, ja, die hat zuerst gefragt. Nachher hat er gesagt, ich habe acht Kinder und die Frau hat 10. Und nachher geht das zusammen, sie verheiratet worden, nachher geht das zusammen, gibt es 18. Und nachher ist es so weitergegangen und nachher haben sie gestürmt und nachher hat es ein riesen Gestürm im Haus und die Frau hat nicht geschaut. Und nachher ist Papi weggezügelt und die grossen Kinder, die kleinen Kinder haben Spass gehabt. Und nachher haben die so rumgeblödelt und gemacht und so. Und die Grossen sind den Papi aufhalten. Und nachher hat er durch das Fernrohr geschaut. Nachher hat er gesehen, ein Segelboot mit den Kindern getroffen. Und nachher hat das Kind gesagt, die Kinder haben gesagt, du sollst bei uns bleiben und nicht immer wegzügeln. Fertig. Tschüssli, ade.
Hört mehr Geek Talk.